Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, ich bin Tom Kett. Das ist heute der vierte Teil meiner Miniserie zur VB Teil A und ich möchte was über die Vergabeunterlagen erklären. Das sind ja unter Umständen dicke Bücher fast schon oder zumindest große Dateien, die Ihnen dazu gesendet werden. Und jetzt soll es heute darum gehen, welche Fristen sind da zu beachten, was müssen Sie tun, um bestenfalls nicht ausgeschlossen zu werden und was sind überhaupt die Spielregeln, um natürlich dann am Ende des Tages eine gute Chance zu haben, den Auftrag dann zu bekommen. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's, packen wir es. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und viele andere Themen, die für Sie als Handwerker interessant sein könnten. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Um später diese Vergabeunterlagen besser einordnen zu können, möchte ich einmal so ganz kurz diesen allgemeinen zeitlichen Ablauf eines Ausschreibungsverfahrens einmal kurz skizzieren. Also zunächst einmal natürlich wird bekannt gegeben, hallo, wir wollen hier was bauen. Und jetzt muss man halt ein bisschen unterscheiden, ob es eben eine EU-weite Ausschreibung oder nur eine nationale Ausschreibung ist. Auf jeden Fall, zum Beispiel kann das veröffentlicht werden in Zeitungen, in Veröffentlichungsblättern, auf Internetplattformen. Da gibt es welche, die zahlungspflichtig sind. Dann gibt es bei Google sicher welche zu finden, die kostenlos sind. Es gibt die offizielle vom Bund. Das ist die service.bund.de. Ich mache den Link auch unten in die Shownotes und so weiter und so weiter. Wenn es eine EU-Ausschreibung wäre, dann gibt es sogar noch das Europäische Amtsblatt. Die Firmen, die da öfter teilnehmen, wissen die einschlägigen Medien und sie wissen da bestimmt auch Bescheid. Wenn Sie als Unternehmer dann entscheiden, jawohl, da möchte ich mitmachen und fordern da was an, dann werden eben die Vergabeunterlagen übermittelt oder entsprechend die Bewerbungsunterlagen, wenn es um einen Teilnahmewettbewerb geht. Habe ich ja in der letzten Folge besprochen. Und zwar sollen die verschickt werden in geeigneter Weise. Das heißt also, zunächst einmal muss das Ganze allgemein zugänglich sein, also irgendwie übers Internet, wenn es jetzt elektronisch wäre, kompatibel mit den gängigen Systemen und auch nicht diskriminierend. Also ja, weiß ich, nicht irgendwie versteckt in so Chatgruppen, wo man nur über irgendeinen Code reinkommt, aber das versteht sich ja beim öffentlichen Auftraggeber normalerweise von selbst. Gut, EU-weit ist es so, dass tatsächlich nur noch elektronische Vergabe durchgeführt wird, also auch die Angebote werden in elektronischer Form abgegeben. Bei den nationalen Ausschreibungen, wo ja öfter mal kleine Kommunen, Gemeinden und so auch Ausschreibungen starten, da ist tatsächlich noch Textform oder Papierform zulässig, sogar Fax steht noch drin in der VOB, also wer noch eins hat, kann durchaus das Fax dafür dann benutzen. Wenn es elektronisch ist, da gibt es jetzt bestimmte Spielregeln. Ich muss jetzt allerdings gestehen, da bin ich jetzt nicht der große Fachmann. Ich zitiere es halt mal. Das soll entweder das ausgestattet werden mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, das ist ja dann eine Art Unterschrift, oder mit einem qualifizierten elektronischen Signatur nach Signaturgesetz oder mit einem elektronischen Siegel und so weiter und so weiter. Die Fachleute, die da öfter mitmachen, werden sich sicher auskennen. Ich nehme an, das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn Sie das Angebot aber schriftlich abgeben, in Papierform, die wichtigste Regel, das Ding muss unterschrieben sein. Ab und zu auch mehrfach an verschiedenen Stellen. Bitte versäumen Sie hier nichts. Das wäre wirklich dann echt ärgerlich, wenn Sie aufgrund einer fehlenden Unterschrift womöglich bei strenger Auslegung sogar dann von dem Angebot ausgeschlossen werden würden. Haben Sie dann das Angebot erhalten, in welcher Form jetzt auch immer, also Papierform oder elektronisch, haben Sie eine gewisse Zeit, das zu bearbeiten und müssen es eben dann innerhalb einer bestimmten Frist abgeben. Das ist die sogenannte Angebotsfrist. Die endet dann mit dem Eröffnungstermin oder auch Submissionstermin. Da werde ich noch eine eigene Folge dazu machen. Und wenn der dann erledigt ist, das heißt, alle haben jetzt abgegeben und auch pünktlich ihre Angebote eingeliefert, dann kommt es eben jetzt in die Prüfungs- und Wertungsphase. Während dieser Prüfungsphase oder Wertungsphase sind die Bieter an ihr Angebot gebunden. Das ist dann die sogenannte Bindefrist. Ist ja klar, ich meine, da stehen Preise drin und die Fristen waren ja vorher auch öffentlich bekannt gegeben und selbstverständlich, bevor nicht der Auftrag erteilt ist, sind eben Sie an ihr Angebot gebunden, ohne Wenn und Aber. Und am Ende dieser Bindefrist kommt es eben dann zum Zuschlag bzw. dann zu einer Absage im schlechteren Fall. Also die wichtigen Fristen vielleicht nochmal ganz kurz. Also zunächst, es gibt die Angebotsfrist, also die Frist, in der Sie Ihr Angebot erstellen dürfen. Das ist übrigens eine Ausschlussfrist, also wer zu spät abgibt, ja, der ist halt raus. Und Sie dürfen auch, wenn Sie das Angebot jetzt schon abgegeben hätten, das nochmal zurückziehen, also innerhalb dieser Angebotsfrist. Das allerdings bitte darf nur schriftlich erfolgen. Da gibt es auch bestimmte Vorschriften, wie das zu geschehen hat. Mündlich oder nur Anruf oder Mail oder sowas, auf gar keinen Fall. Das kann sein, dass Sie dann trotzdem teilnehmen, obwohl Sie das gar nicht mehr wollten. Also wenn, dann bitte schriftlich. Sie wissen es ja eh, wer schreibt, der bleibt. Für diese Angebotsfrist übrigens gibt es auch eine Frist in der VB. Das soll der öffentliche Auftraggeber nicht weniger als 10 Kalendertage zur Verfügung stellen. Gerne natürlich mehr. Klar, Sie sollen ja auch genügend Zeit haben, diese Sachen ordentlich zu bearbeiten. Dann gibt es die Bindefrist, die ich vorher schon gesagt habe. Also die soll maximal 30 Tage betragen, also die Zeit, an der Sie eben an alle Fristen und Preise da gebunden sind. Und die beginnt eben mit dem Ende der Angebotsfrist. Das darf nur länger sein als 30 Tage, wirklich da mit ausreichender Begründung, weil es ist ja wirklich schlecht, den Unternehmern zuzumuten, gerade in der heutigen Zeit wirklich hier die Preise über Monate hinweg halten zu müssen, ist ja fast gar nicht möglich. So, dann kommen wir doch zu den Vergabeunterlagen. Da rollen vielleicht manche Studenten die Augen, weil das natürlich für Prüfungen ein beliebter Lernstoff ist, weil es doch schon ein bisschen komplex ist. Ich versuche es aber einigermaßen verständlich zusammenfassend zu erklären. Also zunächst einmal ganz wichtig, die erste wichtigste Grundregel, und das ist auch ein echter Praxistipp, lesen Sie alles zu 100%, was da mitgeschickt wird, aufmerksam durch. Ich will jetzt nicht sagen, dass da was reingemogelt wird, aber natürlich kann es halt sein, dass da Dinge drinnen stehen, die Sie vielleicht Geld kosten, wenn Sie es nicht mit einkalkulieren. Und das Problem in Anführungszeichen an diesen Vergabeunterlagen ist halt, dass alles, was da mit dabei ist in diesem Päckchen, zu 100% nachher eben Vertragsinhalt wird, und zwar verbindlich. Und wenn Sie es unterschrieben haben oder signiert elektronisch, dann ist das Ding durch. Dann haben Sie Ihren Teil der Willenserklärung oder des Vertrages abgegeben, rechtsverbindlich, und Ihr Gegenüber muss jetzt nur noch sagen, jawohl, ich will. Und wenn Sie es unterschrieben haben, sind Sie halt jetzt mit dabei. Also hüten Sie sich bitte davor, irgendwas blind hier abzugeben, weil Sie halt aus Zeitmangel oder welche Gründe auch immer da jetzt sind, das nicht gelesen haben. Sie geben hier fast einen Blankoscheck ab, und das Risiko wäre natürlich zu groß. Gut, ja, vielleicht ein kleines Praxisbeispiel an der Stelle. Ich habe mal in früheren Jahren für die katholische Kirche ein Angebot abgegeben. Das waren Kleinigkeiten, wirklich nur Regiearbeiten. Und das waren vielleicht 2 Seiten LV, aber der Witz dabei war, das waren ungefähr 40 Seiten Vorbemerkungen, die an dem LV dranhingen. Das ist so zustande gekommen, dass eben der ausschreibende Architekt öfter für die katholische Kirche arbeitet. Und natürlich hat er da immer die gleichen Vorbemerkungen benutzt. Also egal, ob es jetzt eine Kirche, ein Dom oder eben in dem Fall damals eine kleine Sanierung einer Friedhofsmauer machst, wo der Putz runtergefallen ist, das waren eben die identischen Vorbemerkungen. Und ich habe mir wirklich gedacht, also ehrlich, wegen 10 Stunden Regie, da mache ich jetzt nicht wirklich zwingend hier den großen Hallo drum und lese die Vorbemerkungen und habe halt ein kleines Angebot abgegeben. Ich habe dann auch telefonisch den Zuschlag bekommen, und der Architekt wollte halt nur wissen, wann es denn dann losgeht. Und dann noch eine Kleinigkeit, und das war ihm dann der Knackpunkt, der hat gesagt, ja Mensch, was da noch gefehlt hat, das bräuchte mir jetzt bitte noch, dass du denn hier deinen Kirchensteuerbescheid der letzten 3 Monate mit einfügen musst. Also das braucht man noch, damit du praktisch nachweisen kannst, dass du wirklich auch hier Mitglied bist. Mein Problem ist halt, ich bin eben nicht Mitglied bei der Kirche, und hat er gemeint, ja schwierig, weil dann kannst du leider hier nicht mitmachen. Und dann habe ich eben den Auftrag nicht bekommen. Also jetzt rückblickend, ich glaube, das ist jetzt 30 Jahre her, natürlich könnten wir jetzt hier über Diskriminierung sprechen, aber es gibt eben dieses Kirchenrecht. Das hat jetzt nichts mit der Kirche zu tun, es geht mir nur ums Prinzip. Es ging halt darum, es waren Spielregeln, die vorher drin gestanden sind in diesen Ausschreibungsunterlagen, und das bedeutet eben, die mussten zwingend von mir anerkannt werden, weil sonst muss ich halt nicht mitspielen. Ich vergleiche es immer mit Fußballspiel. Wenn ich ein Fußballfeld betrete, weiß ich, was da für Regeln gelten. Ich darf kein Foul machen, ich darf nicht handspielen und so. Wenn ich das nicht möchte, diese Spielregeln, dann lasse ich es halt bleiben, dann spiele ich halt nicht Fußball. Und genauso ist eben bei Ausschreibungen. Also das nur kurz ein Praxisbezug, damit schon einmal verdeutlicht ist, bitte lesen Sie alles durch, einfach, dass Sie hier keine Zeit verschwenden, weil Sie eben am Schluss vielleicht wegen der Kleinigkeit von dem ganzen Prozedere ausgeschlossen werden. So, also gut, was ist jetzt dabei? Zunächst einmal, das Kernstück ist das Anschreiben bzw. die Aufforderung zur Angebotsabgabe, weil da kann ich erstmal überhaupt entscheiden, ob ich da mitmachen möchte. Also was steht da drinnen? Welches Vergabeverfahren wird überhaupt angewendet? Was ist die Art des Auftrags? Worum geht's? Also welche Arbeiten sind es? Wie ist der Umfang der Leistung? Wann findet es denn statt? Und jetzt kann ich eben schon mal entscheiden, also kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt von der Kapazität her in der Lage, das durchzuführen? Habe ich zeitlich auch wirklich die Möglichkeit, hier teilzunehmen? Und naja, und dann geht es halt um andere Dinge noch, welche Eignungsnachweise werden gefordert und so weiter und so weiter. Also hier geht es einfach nur darum, die Bieter, die potenziellen, wirklich in die Lage zu versetzen, jetzt entscheiden zu können, bevor sie die ganzen Unterlagen durcharbeiten, mache ich da mit oder lasse ich bleiben. Okay, also das wäre das Anschreiben oder eben die Aufforderung zur Angebotsabgabe. Hier kann ich meine Entscheidung treffen. Und dann ein weiteres Kernstück, und das ist natürlich dann die Leistungsbeschreibung, die mit beigefügt ist. Das kann also jetzt ein LV sein, das kann ein Leistungsprogramm sein, wie auch immer, in welcher Form das ist. Und das ist eben dann von mir zu bearbeiten. Das wäre so dieses Stück dieser Vergabeunterlagen, in dem ich dann meine Preise einsetzen muss. Aber meistens reicht ja das so nicht aus. Das wäre ja schön, wenn es nur so wenig wäre. Aber jetzt geht es eben los mit Dingen, die noch zusätzlich mit eingefügt werden können. Das wäre, naja, zunächst einmal die VOB Teil B. Also wenn nach VOB Teil A ausgeschrieben wird, und das muss ja der öffentliche Auftraggeber, dann ist auch zwingend die VOB Teil B zu vereinbaren. Also das ist so eine Regel, das ist so ein bisschen wie Domino spielen. Das heißt, wenn der Teil A gilt, weil nach dem ausgeschrieben wurde, dann fällt das erste Steinchen, das löst dann den Teil B aus. Und gleich noch als Vorgriff auf künftige Podcasts, wenn der Teil B vereinbart ist, fällt das nächste Stöckchen und dann ist auch automatisch der Teil C mit vereinbart. Jetzt ist aber so, die VOB Teil B, die hat ja nur 18 Paragraphen. Das ist, manche sagen zu viel, manche sagen relativ dürftig. Auf jeden Fall ist da drin nicht alles geregelt. Also ein Beispiel, da steht jetzt drinnen, ja, ihr könnt Sicherheitsleistung vereinbaren. So, jetzt ist aber nicht sicher, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht und in welcher Höhe und wie auch immer. Und dafür brauche ich eben jetzt ergänzende Bestimmungen. Und das wären eben dann die ZVB, also die zusätzlichen Vertragsbedingungen. Während halt die VOB Teil B allgemeine Vertragsbedingungen sind, kommen jetzt zusätzliche Vertragsbedingungen dazu, die eben dann Ergänzungen darstellen zum allgemeinen Teil der VOB. Wenn jetzt ein Auftraggeber, wie jetzt der Öffentliche zum Beispiel, öfter Aufträge vergibt, dann macht er ja hier meistens Spielregeln, die für eine Vielzahl von Aufträgen gelten. Und deswegen sind eben das dann zusätzliche Vertragsbedingungen, die für alle seine Bauvorhaben gelten, eben ergänzend zur VOB. Also was gehört da dazu? Zum Beispiel Ausführungsfristen, Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung, Sicherheitsleistung, Änderung der Vergütung. Übrigens, diese Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, die wären identisch genauso benannt in der VOB Teil A, und zwar in den Paragraphen 9, 9a, b, c und d. Genau diese Punkte stehen da drinnen, und da sagt eben schon die VOB, Leute, da könnt ihr zusätzliche Regelungen drüber treffen, jetzt entweder zusätzlich, also dass es immer ist, oder eben nur in speziellen einzelnen Bauvorhaben. Das ist dann frei wählbar, natürlich dann vom Auftraggeber. Und dann ist es so, es gibt ja jetzt auch Bauvorhaben, die eben nicht anderen Bauvorhaben ähneln. Also da kommen jetzt noch ganz spezielle Bedingungen dazu, vielleicht Zufahrtsmöglichkeiten, vielleicht das Wasserschutzgebiet, so ganz besondere Dinge. Und die sind aber dann nur speziell auf ein einziges Bauvorhaben zugeschnitten. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es eben zusätzlich zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen nochmal ergänzend und präzisierend die besonderen Vertragsbedingungen. Also ich wiederhole nochmal, allgemeine Vertragsbedingungen, das ist die VOB Teil B, ergänzend dazu zusätzliche Vertragsbedingungen, die ZVB, und wieder ergänzend zu denen noch die BVB, also die besonderen Vertragsbedingungen, die eben jetzt für den Einzelfall nochmal Regelungen treffen. Okay, das war jetzt mal der rechtliche Teil, wenn man jetzt so will, und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch noch den technischen Teil. Und da ist eben ganz vorne zunächst einmal an der Spitze der Nahrungskette die VOB Teil C. Wird auch manchmal als ATV abgekürzt. Das sind die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen. Die bleiben grundsätzlich unverändert. Also das ist ja in dem Band VOB mit drinnen, da darf nicht dran rumgedoktert werden, das gehört ja zu unseren allgemein anerkannten Regeln der Technik. Genau übrigens wie die VOB Teil B, auch die muss grundsätzlich unverändert bleiben. Präzisierungen kann ich natürlich dann anfügen mit ZVBs, aber die VOB selber bleibt erst einmal unangetastet. Sonst würde die auch in Teilen ungültig werden. Ich verweise nochmal auf frühere Podcasts. Das Stichwort dazu wäre dieser Artenschutz der VOB, also in der Fachsprache die Privilegierung der VOB Teil B. Okay, die ATVs, also die VOB Teil C, bleiben unverändert. Und natürlich ist es auch da so, die sind auch wieder relativ allgemein gehalten. Was da wieder dazugehört, wenn es nötig ist, wären dann ZTV, also zusätzliche technische Vertragsbedingungen, die genau wie vorher beim Teil B wieder den Teil C der VOB ergänzen oder präzisieren. Also Beispiel besondere Arten der Betonnachbehandlung, weil das halt bei dieser Baustelle angebracht ist, oder verlängerte Ausschalungsfristen oder andere Toleranzwerte als jetzt zum Beispiel in der DIN 18202 vorgegeben, also verminderte Toleranzen. All das verursacht mir ja Kosten auf der Baustelle, und weil eben erhöhte Anforderungen eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern, und es kann eben dann so sein, dass ich das vorher wissen muss, weil ich muss ja das irgendwie auch in mein Angebot mit einarbeiten können. Also Sie sehen schon eine ganze Menge, eine Fülle an zusätzlicher Bestimmungen, die hier noch bei einem Angebot mit dabei sein können, beim klassischen Angebot, und nochmal mein dringender Appell, Sie müssen über alles zu 100% informiert sein. Ich denke, angesichts der Fülle dieser Informationen lassen wir es für heute mal gut sein. Also zusammenfassend nochmal zu sagen, machen Sie alles, was verlangt ist, machen Sie nichts, was nicht verlangt ist. Wenn Sie was tun, machen Sie es auf jeden Fall in schriftlicher Form, dann sollte alles gut gehen. Also ich hoffe, Sie haben heute wieder ein paar interessante Informationen mitgenommen und dazugelernt. Das ist ja auch wichtig in unserem Metier, denn wir alle wissen es ja jetzt inzwischen, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de.